Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marian Kobotsch und ich freue mich sehr, heute wieder mit Roman Reher, dem Blocktrainer vom bekannten YouTube-Kanal, wieder hier zu sein. Hallo Roman, schön, dass du wieder da bist.
Hi, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich auf das heutige Interview.
Jo, beim Bitcoin ist ja einiges los. Lass uns direkt reinstarten. Roman, der Bitcoin wird deiner Meinung nach jetzt
die Massenadoption erfahren.
Die US-Wahl wird für Kryptos
relativ wichtig, da sie die Regulierung der nächsten Jahre maßgeblich beeinflussen wird.
Und überraschend finde ich jetzt, dass
sich sogar staatliche Pensionskassen für Bitcoin interessieren und das politisch in den USA ein so wichtiges Thema geworden ist.
Da wollen wir gleich nochmal nachhaken und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Ja, Roman, wir haben es schon eben kurz auch ein bisschen angesprochen. Zuletzt zeigte sich der Bitcoin wieder bullisch. Bald kommt die US-Wahl, da gleich auch noch ein, zwei Nachfragen dazu. Aber wie bullisch bist du denn aktuell für den Bitcoin?
Ja, also mal ganz losgelöst davon, dass ich natürlich für Bitcoin sowieso eher positiv eingestellt bin und denke, dass das langfristig eine sehr starke Entwicklung nehmen wird, sehen wir jetzt gerade, dass die Interessen einfach stärker werden. Also politischer Natur, aber auch institutioneller Natur. Wir sehen, dass die ETFs in den USA gerade ihr All-Time-High, also die größten Zuflüsse aller Zeiten, verzeichnen können. Mhm. Und das ist natürlich jetzt für diese aktuelle Phase hochinteressant. Und wenn wir uns mal die ganzen historischen Ereignisse anschauen und diese wiederkehrenden Muster, zum Beispiel das Bitcoin-Halving, das ja alle 4 Jahre stattfindet, bei dem dann die neu erschaffenen Bitcoin, die sich Miner erzeugen dürfen, halbiert werden, dann gepaart mit der US-Wahl und vielen anderen Ereignissen, dann müsste nach diesen ganzen Ereignissen 2025 ein unglaublich starkes Jahr werden, weil es das historisch eben alle 4 Jahre auch immer so war. Jetzt ist natürlich richtig, man kann sich niemals zu 100% auf historische Ereignisse verlassen. Es kann in Zukunft alles anders kommen. Was da jetzt gerade im Raum steht, wären aber allenfalls schwere Wirtschaftskrisen oder Kriegssituationen. Vielleicht sowas wie Corona als Sondersituation. Insgesamt, die Notenbanken senken gerade den Leitzins. Man sieht, dass zwar stellenweise auch die Inflation wieder steigt, was eine gefährliche Mischung ist, aber zum Teil auch Arbeitsmarktdaten besser aussahen als erwartet. Und insgesamt, wenn das jetzt so weitergeht, könnte das wirklich für 2025, was den Kurs angeht, ein sehr starkes Jahr werden.
Die Hürde, die jetzt noch vor uns liegt, und du hast es auch schon ein bisschen angesprochen, ist die US-Wahl, die jetzt am 5. November, also Anfang November, stattfindet. Erstmal, ja, wieso hat das so eine große Bedeutung? Dieses Mal vor allem für den Kryptosektor. Es äußern sich auch sehr viele Analysten, die sagen, im Falle Trumps so und so viel Kurspotenzial oder Kursziel, im Falle von Harris sieht das Ganze so aus. Warum ist es diesmal so besonders wichtig? Beim letzten Mal hatte man das mit der US-Wahl und Bitcoin nicht so krass verknüpft.
Ja, also dieses Mal ist die Situation mit Donald Trump einfach interessant, weil er sich irgendwie zur Aufgabe gemacht hat, die Wählerstimmen der ganzen Krypto-Leute einzusammeln. Ja. Das war am Anfang ein interessanter Schachzug und das war nicht ganz klar, ob der aufgeht. Der hat aber ganz offensichtlich bei den Demokraten so viel Alarm geschlagen, dass die diesen Kurs auch plötzlich eingeschlagen haben. Vorher waren die Demokraten eher gegen Bitcoin, gegen Krypto, für sehr scharfe Regulierung. Sind sie zum Teil auch immer noch, aber ja, die allgemeinen Aussagen, die ändern sich ein bisschen. Und das ist gerade so, dass wenn Donald Trump gewählt werden wird, dass er eben vorhat, eine Bitcoin-Reserve in den USA zu halten und weiter auszubauen. Es geht sogar so weit, er hat mal gesagt, er würde mit Krypto die Staatsschulden verringern oder die Staatsschulden zurückzahlen. Das ist ja so diese große Spieltheorie, die Bitcoin auch anbringt. Früher oder später kommt keine Nation um Bitcoin herum und am Ende kann Bitcoin eben diesen riesen Schuldenberg, den wir aufgebaut haben, der auch ja nach oben ja gar kein Ende kennt, möglicherweise wieder zurückschrauben. Einfach das, also der Grund dafür ist einfach, dass Bitcoin als internationales Zahlungsnetzwerk, aber eben auch Wertspeicher, ähnlich wie Gold, funktioniert und dementsprechend eine höhere Vertrauensbasis früher oder später erlangen kann, als es jetzt die größten Währungen gerade haben, wie der Dollar oder der Renminbi, also der chinesische Yuan. Und wenn das passiert und die das erkennen, dann wollen die Bitcoin haben. Jede große Volkswirtschaft, jede große Nation, jede große Währungsnation hat jeden Rohstoff quasi als Rücklage auch mit in dem eigenen Portfolio oder auf dem Balance Sheet. Und warum also nicht auch Bitcoin? Und es sieht gerade auch ganz danach aus, dass wenn Trump gewählt wird, dass ziemlich schnelle Schritte in diese Richtung geht. Das ist da ist er auch nicht alleine, da gibt es einige Senatoren, die da mit bei sind, unter anderem aber auch der Robert F. K. Jr., der Neffe von JFK, der ja ursprünglich Demokrat war und sich jetzt auch eben auf die Seite von Donald Trump gestellt hat, das ganze Thema auch meiner Meinung nach noch besser verstanden hat als Trump. Aber Kamala Harris ist da eben auch so ein bisschen nachgezogen. Die will eine positive Regulierung. Jeder weiß aber, dass sie es nicht so richtig ernst meint. Egal wie das Ganze ausfällt, diese ganze Thematik in den USA, der politische Rahmen ist für Bitcoin gerade an sich gut, weil es Marketing ist, weil jetzt die größten Köpfe der Nation darüber sprechen und darüber debattieren, was mit Bitcoin alles möglich wäre. Und diese Gedanken verschwinden nicht mehr. Die sind jetzt im Mainstream angekommen. Und ich denke, das kann man unterm Strich, egal wer gewählt wird, als positives Zeichen sehen.
Mhm. Im Grunde ist es ja für manche Bitcoiner dann, ja, ist das ja der Traum sozusagen, dass die Staaten dieser Welt als auf Bitcoin als Leitwährung oder Absicherung setzen. Auf der anderen Seite sind ja viele Bitcoiner auch eher ein bisschen freiheitsdenkender, libertärer, ein bisschen staatskritischer eingestellt. Wie siehst du denn dieses Vorhaben dann, dass die USA eine Bitcoin-Reserve aufbauen könnten, ja, in diesem Zusammenhang?
Ja, in diesem Zusammenhang ist es eigentlich, da hast du vollkommen recht, nicht gut. Wir wollen ja eigentlich die Souveränität wieder beim Individuum. Wenn man sich mal anschaut, wann die Menschheitsgeschichte so die größten Fortschritte hatte, das größte Wirtschaftswachstum, den größten Erfolg und auch, ich sag mal, in Richtung der Schritte, was die Fairness innerhalb eines Systems angeht, dann waren das immer die Phasen, wo wir möglichst kleine Staaten hatten und Minimalstaaten hatten. Das sieht man auch in den USA in den Gründungsphasen. Und da war das natürlich immer gepaart mit einem harten Geld. Wenn jetzt ein Staat selber große Bitcoin-Reserven hat, würde ihm das natürlich auch erstmal sehr viel Kaufkraft verleihen in dem Moment, wo Bitcoin eine Massenadoption erfährt und extrem teuer oder wertvoll wird. Auf der anderen Seite ist er dann trotzdem geknüpft an ein hartes Geld. Und die ineffizienten Prozesse, die wir heute haben durch Überregulierung, extrem viel Bürokratie und diesen ganzen, Prozessen, die wirklich sehr viel Sand im Getriebe sind, die wären ja unter einem harten Geld trotzdem nicht finanzierbar. Also früher oder später wird der Staat dann dadurch auch seine Kaufkraft in Bitcoin gemessen wieder verlieren. Das heißt also, entweder wird er effizient oder er wird trotzdem pleite gehen. Also das heißt, Bitcoin kann so ein bisschen diese ausufernden Staatsprozesse, die wir so in den letzten 30, 40 Jahren gesehen haben und gerade jetzt in den letzten 10 Jahren immer stärker werden, möglicherweise wieder ein bisschen eindämmen und eine kleine Bremse reinschieben. Für mich als Individuum ist das fast egal, weil auch für Bitcoin ist egal, wie die US-Wahl ausfällt und ob Präsidenten darüber sprechen oder nicht. Dadurch wird vielleicht Bitcoin ein bisschen schneller in die Massenverbreitung gehen, aber für das Individuum spielt es keine Rolle. Wenn man Bitcoin hält als, ich sag mal, Wertspeicher, mehr als 3-4 Jahre gehalten hat, dann war man historisch gesehen eigentlich immer im Plus. Auch hier natürlich kein Garant für die Zukunft, aber nehmen wir das mal aus dieser Betrachtungsweise, dann ist es tatsächlich so, wenn ich in Bitcoin spare, dann kann ich einmal mein Geld überall auf der Welt verwenden. Ich kann es überall hin transportieren durch das Merken einer Art Passwort in meinem Kopf, kann ich an jeden Ort der Welt, egal welche Summe, Gegenwert in Bitcoin transportieren und dort verwenden. Es gibt kein Land, wo es nicht geht. Und da Bitcoin auf eben eine gewisse Zeitspanne immer mehr wert wird, lebe ich auch in einer Welt, in der ständig die Preise für mich günstiger werden. Also gemessen in Fiat-Geld kostet das Benzin die ganze Zeit mehr, der Käse kostet die ganze Zeit mehr und das Toilettenpapier. Gemessen in Bitcoin werde ich die ganze Zeit wohlhabender. Die Sachen werden für mich immer günstiger, immer erschwinglicher. Und das ist natürlich jetzt eine sehr kurzgedachte Thematik, die aber durchaus für das Individuum jetzt schon funktioniert, ganz unabhängig, ob Staaten sich für oder gegen Bitcoin entscheiden. Weil das Netzwerk an sich, das Naturell des Netzwerks, das kann nicht zensiert werden. Da kann auch nicht eingegriffen werden auf staatlicher Seite. Und das macht ja auch Bitcoin so vertrauensvoll.
Da wollte ich dann mal einmal einhaken, denn es gab letztens eine Studie von Coinbüro. Ich kannte sie jetzt nicht speziell, aber unter anderem T-Online hatte darüber berichtet und folgendes Fazit gezogen. Dies spreche gegen den Einsatz von Bitcoin und anderen Kryptowährungen als stabilisierendes Investment innerhalb eines Portfolios. Kryptowährungen hätten sich nicht als systematische Absicherung bewährt, wie es bei Technologieaktien durchaus der Fall sei. Und das Fazit war, Bitcoin lässt sich eher als spekulativer Technologiewert, denn als eigenständige Anlageklasse kategorisieren. Und es ging auch, und deswegen kam ich drauf, eben auch darum, dass Bitcoin eben nicht so krisensicher sei und nicht so ein digitales Gold, so ein guter Inflationsschutz sei in dieser Studie. Du hast jetzt mal rausgesucht, um zu fragen, Roman, wie siehst du das und kanntest du diese Studie auch?
Ja, das Interessante ist, dass die Studie sich auf sehr kurzfristige Daten bezieht. Das sind Marktbewegungen innerhalb von 30 Tagen. Und da ist es tatsächlich so, Im direkten Krisenfall hat in der Regel Bitcoin eher schlecht performt. Es gibt auch Krisen, da hat er positiv performt. Ein Beispiel sind die ganzen Kriegssituationen im Nahen Osten jetzt gewesen in den vergangenen Monaten. Da hat Bitcoin danach eher immer zugelegt. Und da hat auch Larry Fink, der CEO von BlackRock, von einer Art Flucht in die Qualität gesprochen. Sehr interessant ist aber, BlackRock hat nämlich jetzt auch zwei Berichte dazu veröffentlicht, also einen Bericht und eine Präsentation. Und haben sie interessante Daten ihrer Kunden gezeigt und auch nochmal die historischen Marktdaten von Bitcoin gezeigt im Vergleich zu Gold und insbesondere auch dem S&P 500. Und da sieht man, dass zwar kurzfristig Bitcoin zum Teil schlechter performt hat, aber mittelfristig beziehungsweise in einer 60 bis 90 Tage Periode dann alles andere wieder outperformt hat. Und BlackRock kommt zum Entschluss, dass zwischen Bitcoin und anderen Kryptowährungen eben ein Unterschied herrscht, dass Bitcoin durchaus eine Krisenwährung ist, ein Risk-Off-Asset sozusagen, und Währungen wie Ethereum eher ein Risk-On-Asset sind und dass sich das eben in den Marktbewegungen zeigt. Und was auch spannend ist, ist, dass sie festgestellt haben, dass Bitcoin und Gold sehr ähnlich korrelieren oder eher gesagt nicht korrelieren mit dem Aktienmarkt. Dass es zwar kurzfristige Perioden gibt, wo sich das annähert, in den meisten Fällen aber Bitcoin ähnlich wie Gold eben nicht mit den Aktienmärkten verläuft. Von daher denke ich, dass die Marktdaten, die historischen, eigentlich gegen diese These sprechen. Man müsste vielleicht mal ganz im Detail nochmal reinschauen, was da die Punkte waren, die darauf kamen. Aber nach diesen Daten spricht es eher dagegen. Bitcoin ist tatsächlich eher die Alternative und eine Art Krisenschutz für Krisen, die entstehen durch zentrale Geldschöpfung und die Systeme, die wir heute haben.
Ja, ich sag mal, die Medien oder auch die Kryptobranche oder Krypto-Community an sich neigt ja auch dazu, Bitcoin immer mal wieder so Narrative zuzuschreiben oder halt Stories zuzuschreiben. Wir hatten natürlich Ende letzten Jahres bis Anfang des Jahres die Bitcoin-ETFs, dann das Bitcoin-Halving, jetzt über den Sommer war es etwas ruhiger geworden. Jetzt wurde halt Bitcoin so gefühlt total mit der US-Wahl aufgeladen. Also fehlt Bitcoin dann, abgesehen von der US-Wahl, jetzt aktuell so Narrativ? Oder was könnte das nächste Narrativ oder dann nach der US-Wahl wieder das vorherrschende Narrativ für den Bitcoin deiner Meinung nach sein?
Ja, also ich glaube, was Bitcoin im jetzigen Stadium für uns hier bedeutet, ist insbesondere ein Wertspeicher. Das ist Bitcoin zweifellos, wenn man sich die letzten Jahre der Performance anschaut. Da könnte man jetzt nur durch das Antizipieren der Zukunft, durch vielleicht katastrophale Vorstellungen sagen, naja, Bitcoin wird das langfristig nicht halten können. Aber einen guten Grund habe ich noch nicht gefunden dafür, dass Bitcoin jetzt als Wertspeicher scheitern sollte oder nicht weiter diesen Verlauf nehmen sollte. Ganz im Gegenteil, Bitcoin ist ein antifragiles System. Jeder Angriff gegen Bitcoin stärkt das Netzwerk und den Netzwerkeffekt. So war es die ganze Zeit und Bitcoin hat immer darauf reagiert als ja irgendwie auch kollektives Netzwerk. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass viele sich darauf berufen und sagen, naja, aber Bitcoin sollte doch eigentlich Zahlungsmittel sein. So hat es auch Satoshi Nakamoto in seinem White Paper 2008 vorgestellt und dann 2009 gestartet. Und das ist natürlich richtig. Ich denke aber, dass es ein bisschen zu kurz gedacht ist, dass man nur, weil man ein alternatives Geldsystem hat, dieses auch plötzlich verwenden kann, ohne dass es so, dass der Staat dabei zuschaut, wie ihm nach und nach jetzt die Zahlungsmittelhoheit panden geht. Und da muss man klar haben, ich denke, dass der Prozess, diese Transition von unseren klassischen Fiat-Währungen hin zu einem möglichen Bitcoin-Standard, wo wir nur noch mit Bitcoin bezahlen, ein Prozess ist, der möglicherweise wirklich Dekaden dauert. Also 20, 30, 40, 50 Jahre oder so. Und dass auf dem Weg dahin Bitcoin erstmal Wertspeicher wird, weil ohne die Wertspeicherfunktion kann ein Geld auch nicht funktionieren. Ich brauche eine gewisse Planbarkeit. Normale Schwankungen gehören mit dazu. Auch die Schwankungen, die Bitcoin hat, die nehmen mit der Zeit ab. Je mehr Kapital drin liegt, je mehr Bitcoin auch in der Verwendung oder Verwendung findet. Nur dieser Weg dahin, der funktioniert nur über eine Wertspeicherfunktion. Und die muss Bitcoin jetzt erstmal bekommen. Und ich denke, dass das, was gerade im staatlichen Rahmen passiert, eben für Bitcoin nicht wirklich relevant ist, aber ein interessantes Zeichen ist, weil das haben Bitcoiner schon ganz früh auch antizipiert, zu sagen, hey, irgendwann werden Staaten Bitcoin wollen, weil es führt keinen Weg drumherum. Und das ist vielmehr die Bestätigung, dass das gerade passiert, als eine Notwendigkeit, die Bitcoin braucht. Von daher glaube ich, das Narrativ hat sich gar nicht so stark geändert. Mhm. Ich glaube nur, dass manche, die ja mit diesem Wunsch dahin kommen, zu sagen, hey, ich möchte, dass Bitcoin jetzt mein Geld wird, vielleicht ein bisschen zu ungeduldig sind und klar haben müssen, dass Bitcoin erstmal den ganzen Prozess, wie wir ihn aufgebläht haben, den Fiat-Geldprozess, sukzessive die Kaufkraft absaugt und das dauert sehr, sehr lange. Ja, das ist eben kein Switch, wo man sagt, so jetzt ist der Schalter umgelegt und jetzt sind wir in einer Bitcoin-Welt.
Du hast es anfangs auch angesprochen, dass Pensionsfonds, andere staatliche Institutionen auch immer mehr in Bitcoin investieren und sich dafür interessieren. Vielleicht da hast du ein, zwei Beispiele oder was ist dir da zuletzt unter die Augen gekommen?
Ja, wir haben den staatlichen Pensionsfonds von Wisconsin. Wir haben aber auch Städte in den USA, wo die Bürgermeister ähnliche Reserven gerade anstreben und das durchbringen wollen. Und wir sehen einfach, dass dadurch, dass jetzt sogar staatliche Rentenkassen darauf setzen, dass eben gewisse Legitimität auch für viele Menschen kommt. Es ist einfach so, die breite Masse, viele auch konservative Menschen, die achten ganz genau darauf, was staatliche Organe machen. Und wenn die Bitcoin kaufen, dann ist das ein Zeichen nach außen, dass man sich vielleicht dem Ganzen schon mal annähern kann, dass es jetzt nicht mehr das kriminelle Internetgeld ist, sondern ein legitimer Wertspeicher wird. Und damit gepaart hat ja auch BlackRock eine Analyse eben veröffentlicht, wo sie gezeigt haben, hey, wenn du 1% deines Cash-Portfolios in Bitcoin gehalten hast, dann konnte Bitcoin die Inflation deines Cash-Portfolios komplett outperformen und hat dafür gesorgt, dass deine Cash-Reserven insgesamt dadurch in einem positiven, ich glaube, es waren so 8% pro Jahr oder so, einen positiven Return rausgehen, während die reine Cash-Position irgendwie 17% verloren hatte in dem Zeitrahmen. Und das ist eben interessant, weil ich denke, das wird auch so der nächste Schritt und auch die nächsten Jahre passieren, dass Bitcoin zum guten Ton, sage ich mal, in jedem Portfolio wird, dass man sagt, hey, so eine 1-3% Allokation gehört mit dazu, einfach als Absicherung und als Inflationsschutz, weil Bitcoin genau dieses Narrativ gerade auch einhält. Und naja, wenn staatliche Organe damit schon anfangen, dann ist das, denke ich, ein großer Schritt, weil es einfach ein Signal ist, ein Signal an den Markt. Die 1% jetzt vom staatlichen Pensionsfonds von Wisconsin sind für Bitcoin keine relevante Größe, aber eben unter der Betrachtung, dass es dann mögliche Nachahmer gibt. Und die gibt es auch mittlerweile schon. Ich glaube, Pennsylvania war es, die jetzt auch in diese Richtung gehen. Und wenn man jetzt mal diese ganzen staatlichen Fonds nimmt und dazu noch die nichtstaatlichen Pensionskassen nimmt und von denen allen nur 1% nimmt, dann ist das schon eine gewaltige Geldmenge, die da zu Bitcoin kommt. Ich glaube, die übersteigt das derzeitige ETF-Aufkommen, also die Millionen, die da reingeflossen sind, um ein Vielfaches. Also das ist wirklich ein starkes Signal und ich glaube auch, dass das eben so die Massenadoption der nächsten Welle sein wird. Also sprechen wir bei Bitcoin ja immer von diesen Halving-Zyklen und ich glaube, dass dieser Zyklus 2025 jetzt wirklich der sein wird, wo sich das so zum Standard etabliert, ein bisschen Bitcoin im Portfolio zu haben.
Roman, du hast ja auch ganz gute Kontakte, sag ich mal, in die deutsche Politik, berichtest ab und zu davon. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Also positioniert sich Deutschland irgendwie besonders beim Bitcoin? Soll da irgendwas gekauft werden? Wie sieht es sonst mit der Kryptoszene aktuell hierzulande aus? Es war ja wieder nach diesem LKA-Bitcoin-Verkauf wieder recht ruhig geworden.
Ja, es ist tatsächlich nach wie vor auch eher ruhig. Es gibt zwar die Initiative Bitcoin im Bundestag und natürlich auch Bestrebungen, dass das politische Interesse größer wird rund um das Thema Bitcoin. Man stellt aber auch fest, dass es trotzdem sehr wenig Interesse gibt. Und ich muss ehrlich sagen, das verwundert mich nicht, da die Politiker in Deutschland ganz offensichtlich den Blick gerade auf andere Themen haben. Aber es ist schon erstaunlich, denn so wie in den USA dieses Thema Wahlkampfthema war und auch gar nicht so klein und mit Sicherheit viele Wählerstimmen für Donald Trump bedeuten kann, wäre das hier auch der Fall gewesen. Denn gerade in Deutschland ist die Bitcoin und die ganze Kryptobewegung unfassbar groß. Also Deutschland ist wirklich einer der stärksten Standorte weltweit, was das betrifft. Das sieht man auch an dem Betrieb der Bitcoin-Knotenpunkte, die eben in einer ähnlichen Kenngröße sind, als es die Knotenpunkte in den USA sind, was natürlich pro Kopf gesehen eine viel, viel stärkere Bitcoin-Verbreitung bedeutet. Und die Politiker hier könnten das eigentlich für sich nutzen, für den Wahlkampf, sowohl gegen die Bitcoiner als auch für die Bitcoiner, aber fast gar nichts ist der Fall. Wenn man mal was hört, dann sind es eher mal kritische Einordnungen, aber selten wirklich welche, wo man sagt, hey, ihr habt euch fundiert damit auseinandergesetzt und das, was ihr sagt, sind berechtigte Bedenken oder auch ein positiver Schritt in die richtige Richtung. Also weder noch, es ist wirklich unglaublich still im politischen Rahmen rund um Bitcoin.
Du hast vor wenigen Tagen auf deinem Kanal, und wie gesagt, den haben wir unten in der Videobeschreibung verlinkt, auch ein gutes Video gemacht, wieder nochmal zur Thematik Krypto und Steuern. Du hast gesagt, es könnte eventuell auf EU-Ebene ein Steuervorhaben geben, eventuell, was halt, ja, diese, ich glaube, das betraf die Steuerfreiheit in Deutschland, wenn man es halt ein Jahr gehalten hat, betraf das ein wenig und halt den Steuersatz, mit dem das versteuert wird. Vielleicht kannst du unseren Zuschauern da ganz kurz nochmal ein Update geben, wie es da aussieht. Also ist diese Einjahreshaltefrist, ist die irgendwie in Gefahr?
Ja, so ein bisschen immer habe ich den Eindruck, weil das natürlich etwas ist, wo der Staat eigentlich ran will. Und die Schwierigkeit ist, dass diese Haltefrist bei Kryptowährungen eben daher kommt, dass es abgeleitet ist von dieser ganzen Haltefrist, die auch bei Gold und anderen Edelmetallen gilt. Und wenn man jetzt da was ändern will, muss man erstmal wahrscheinlich eine Sondersteuer für das ganze Krypto-Thema machen, damit es überhaupt erstmal abgekapselt ist. Weil sonst verärgert man die Goldlobby mit oder die Edelmetalllobby und da wäre der Gegenwind wahrscheinlich doch zu stark. Das ist aber sowieso auch schon schwierig. Zum anderen rückwirkend das zu machen, ist sowieso fast gar nicht möglich, außer vielleicht für die, die noch in dem laufenden Jahr zur Steuerfreiheit sind. Aber auf der EU-Ebene das durchzubringen für Kryptowährungen wäre natürlich sehr einfach. Jetzt ist es so, das wäre tatsächlich das allererste Mal, dass die EU privat steuerrechtliche Dinge beschließt, EU-weit. Aber es gab diese Bestrebung schon mal 2023, das auf EU-Ebene zu machen. Dann haben die Grünen dazu einen Antrag dieses Jahr, ich glaube im Februar, gestellt. Da hatte ich mich dann auch informiert bei Frank Schäffler von der FDP und er hat gesagt, solange die FDP mit den Grünen hier im Bundestag ist, wird das auf jeden Fall nicht passieren. Das wird nicht durchgehen, das wird auf jeden Fall geblockt. Und das heißt, da sehe ich auch auf regionaler oder auf nationaler Ebene keine größere Gefahr, aber die EU-Ebene ist eben eine andere. So, und jetzt habe ich natürlich auch Kontakte, die bis ins Bundesfinanzministerium Kontakte haben und da war mir zugetragen worden, dass da gerade ein Antrag der EU vorliegt, eben eine einheitliche Kryptobesteuerung für Europa durchzuführen oder durchzusetzen und daraufhin habe ich dann über andere Kontakte dafür gesorgt, dass das angefragt wird bei der Bundesregierung. Und die Joanna Cotard hat dann einen Brief geschrieben. Das ist die Initiatorin der Initiative Bitcoin im Bundestag. Und die Joanna Cotard hat als Antwort erhalten, dass der Bundesregierung keine derartigen Pläne vorliegen. So, das kann natürlich jetzt bedeuten, dass meinem Kontakt Falschinformationen vorlagen. Allerdings halte ich diesen Kontakt für absolut seriös. Es kann auch sein, dass die Bundesregierung wirklich noch nichts davon weiß, dass es einfach noch zu früh war. Oder dass vielleicht man da jetzt gerade einfach noch nicht das an die große Glocke hängen will, weil man keine Lust auf den Gegenwind hat. Das könnte irgendwann kommen. Dementsprechend ist es vielleicht auch schlau, ohne jetzt hier eine Beratung oder Steuerberatung zu machen. Ich bin kein Steuerberater und auch kein Finanzberater. Aber mal rein aus rechtlicher oder aus rechnerischer Sicht könnte es schlau sein, wenn man jetzt Bitcoin hat und die in einem steuerfreien Bereich sind, dass man sie dort auch lässt. Weil ein Verkauf, nur um einen Plus mitzunehmen, könnte sich langfristig, wenn man die Steuer, die man dann zukünftig zahlt, wenn man wieder Bitcoin kauft und verkauft, nicht unbedingt rechnen. Also hält man jetzt Bitcoin zu einer Steuerfreiheit und der geht mal ganz hypothetisch auf 10 Millionen, dann wäre 9 Millionen 40.000 Dollar Gewinn deins, steuerfrei. Und da ist die große Frage, kann man das auch performen, wenn man hier und da jetzt mal einen Gewinn mitnimmt? Und das ist ja immer diese große Gefahr. Deswegen ist es ja auch unter Bitcoin dann einfach so, dass man sagt, gerade in Deutschland, wo wir extrem viele Steuern zahlen, wir sind eins der Länder, die mit die meisten Steuern zahlen, ist gerade dieser Bereich für uns so super und kaum ein anderes Land hat das mit so einer Haltefrist. Man sollte diese Chance eigentlich als Deutscher vielleicht noch nutzen, so ist der Tenor.
Jetzt, also danke für die Ausführung. Das stimmt, da profitiert man sicherlich nach der Einjahreshaltefrist als Kryptoanleger. Ein Jahr ist jetzt ja auch nicht so schwierig, das ein Jahr lang mal zu halten. Und Roman, ja, wir wissen und deine Zuseher wissen auch, und du hast es auch in diesem Video schon gesagt, du bist natürlich Bitcoin-Bulle, auch langfristig. Aber ich möchte trotzdem mal fragen, was wäre denn für dich so ein bärisches Szenario? Und ich rede jetzt nicht dann, dass Bitcoin auf Null geht oder irgendwas, aber was wäre für dich denn eher mal ein bärisches Szenario? Also sowohl was den Preis betrifft, als auch was müsste dafür passieren, dass du sagst, boah, okay, jetzt kommen wirklich eher schwierigere Zeiten auf uns zu, als also gegenübergestellt von dem, was du jetzt skizziert hast, wo du gesagt hast, 2025, das könnte eher ziemlich gut aussehen.
Ja, also was wir aktuell sehen ist, dass China, Russland, die anderen BRICS-Staaten sich an einen Goldstandard wieder annähern. Die saugen gerade Unmengen an Gold vom Markt auf und die Amerikaner haben im Verhältnis sehr kleine Goldreserven. Da sind ja selbst unsere Reserven relevanter, insbesondere wenn die auch des Volkes mit dazu nimmt. Das heißt, es wird für die Amerikaner vielleicht eher der Anreiz sein, Bitcoin als Reserve aufzubauen als Gold, weil sie da nicht mehr drankommen in relevantem Maße, um dem Dollar wieder Vertrauen zu geben. Und das allgemein ist aber eine Situation, sollte sich Amerika gegen Bitcoin entscheiden und vielleicht auch auf Gold setzen, dann wird das natürlich in der Gesellschaft erstmal in eine Goldrichtung gehen und eine abgehärtete Fiat-Währung möglicherweise wieder Vertrauen bekommen. Und dieses Vertrauen ist ja das, was sie wollen mit ihren Fiat-Währungen, mit Dollar und den anderen. Und dann würde zum Teil die Notwendigkeit an Bitcoin schwinden. nicht komplett. Bitcoin wird dann nicht auf Null gehen und langfristig würden auch diese Vertrauenswährungen wie Fiat-Währungen, wie Dollar und Euro natürlich auch wieder möglicherweise missbraucht oder das Vertrauen missbraucht werden. Und dann ist Bitcoin wieder zur Stelle. Aber das kann eben auch dann eine Zeitperiode geben, wo die Menschen wieder den Währungen eher vertrauen. Das sehe ich jetzt nicht wirklich als Gefahr, weil momentan sieht alles eher nach dem entgegengesetzten Weg aus. Es ist eher so, dass Bitcoin tatsächlich angenommen wird von Staaten. Und es ist auch so, dass die Währungen immer mehr an Vertrauen verlieren. Also gerade der US-Dollar, der ist seit den letzten 20 Jahren einfach zunehmend am Fallen, was die Nutzung im globalen Maße angeht. Nicht so relevant, dass man jetzt morgen davon spricht, dass der Dollar ersetzt wird. Aber schon so, dass man sagt, hey, wenn das so weitergeht, ist das absehbar, dass das irgendwann kommt. Und von daher denke ich, dass wir nochmal ein gesundes staatliches Geld bekommen. Unter den Geldnationen, die wir jetzt gerade haben, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und dementsprechend sehe ich die Gefahr nicht wirklich. Ja, und das andere sind eben Ereignisse, die kurzfristig Bitcoin schweren Schaden zufügen könnten. Also vom Preis gesehen, Corona ist ja ein Beispiel. Als die Corona-Pandemie losging und die Lockdowns ausgerufen wurden, ist Bitcoin auf $4,000 gefallen. Und vorher stand er bei ungefähr 10.000. Und danach hat er sich aber extrem erholt, insbesondere weil so viel Geld erzeugt wurde. Und das ist vielleicht noch eine relevante Kenngröße an der Stelle, die man erwähnen kann. Es gibt einen Chart, der legt den Bitcoin-Preis und die globale Geldmenge, die M2-Geldmenge, gemessen in US-Dollar. Ja, also man muss ja sagen, Dollar ist anders viel wert als die Lira zum Beispiel. Und das heißt, man nimmt jetzt eben alle Währungen und bemisst sie in Dollar. Und diese Geldmenge, wenn man die jetzt mit dem Bitcoin-Chart übereinander legt, sieht man, das korreliert extrem stark. Das heißt, immer wenn neues Geld erzeugt wird, fliehen die Leute in Bitcoin rein. Und das ist ja auch in der Corona-Pandemie passiert. Da ist unfassbar viel neues Geld erzeugt worden. Und da hat man auch gesehen, dass Bitcoin dann sein damaliges Allzeithoch gefunden hat von $69,000. Das heißt, kurzfristige Ereignisse können Bitcoin monetär Schaden zufügen. Langfristig profitiert Bitcoin. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe eher derartige Szenarien gerade auf uns zukommen.
Ja, spannend, dass du das mit der Geldmenge ansprichst. Den Chart habe ich mir auch schon ab und zu mal angeguckt und das ist auch so ein bisschen das, also warum ich investiere auch schon seit Jahren in Bitcoin, den Bitcoin auch habe, weil ich merke, okay, zwar zum Beispiel die offizielle Inflation ist ja jetzt wieder auf einen recht guten Wert runtergekommen, aber wenn ich merke, was ich für mein normales Leben bezahle, dann muss ich sagen, nee, also kann irgendwas passt nicht so ganz zusammen und deswegen habe ich unter anderem auch den Bitcoin, um halt meine Kaufkraft zu erhalten und da ich trade da jetzt nicht hin und her. Und was ein anderer Punkt ist, ja gerade auch vielleicht so für unsere Altersgruppe in Deutschland, wir haben es ja auch in den letzten Tagen wieder gehört, diese ganzen ausufernden Sozialkosten, also für die Sozialkassen, alles soll ja wieder steigen. Wir hatten schon von der Pflegeversicherung vor ein paar Monaten, Krankenversicherung soll jetzt auch wieder steigen. Also ich bekomme mittlerweile alle 9 Monate einen Brief von der Krankenversicherung, dass die Beiträge angehoben werden und genau bei solchen Sachen ist es doch oder wäre es doch eigentlich ganz gut, wenn man eine gewisse Bitcoin-Reserve hat, um seine Kaufkraft so ein bisschen zu erhalten, oder?
Ja, allgemein wird natürlich in diesen ganzen Prozessen die Ineffizienz des Startprozesses sichtbar und am Ende bezahlen wir als Bürger das durch höhere Beiträge, höhere Steuern oder weil der Staat eben zur Finanzierung dieser ganzen Mechanismen einfach mehr Geld erzeugt und damit unseren Geldwert in Form von Euro und Dollar entwertet. Und dementsprechend, um sich zumindest gegen das Entwerten zu schützen, bietet sich das an, sein Erspartes vielleicht nicht in einer solchen Währung zu sparen, die entwertet werden kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Steuerproblematik löst es erstmal per se nicht, aber man kann ein bisschen entgegenwirken. Insgesamt ist natürlich die große Frage, wie lange sich so ein Prozess aufrechthalten lässt und wann solche Systeme kollabieren, auch so ein Rentensystem. Man muss sich auch klar machen, viele, die sich das vielleicht wünschen, weil dann auch diese finanzielle Belastung weg ist, müssen sich dem dann aber auch bewusst sein, dass das auch sehr viel gesellschaftlichen Schaden verursacht in dem Moment, wo solche Dinge weg sind plötzlich. Das heißt nicht, dass es gut ist, die unendlich lange fortzuführen, weil ganz offensichtlich funktionieren sie nicht und sind ineffizient. Nur können wir uns, was das angeht, wahrscheinlich auch auf dann turbulente Zeiten einstellen, sollte das mal wirklich soweit sein und in so eine Richtung gehen.
Jetzt, wenn wir dann bei dem Thema nochmal sind, Roman, wie sieht denn aus deiner Sicht, ich weiß, du redest nicht so gerne dann übers Investieren in Bitcoin und Kryptowährungen, aber wie ungefähr könnte denn jetzt auch für die nächsten Monate ein gutes Krypto-Portfolio aussehen?
Ja, also allgemein glaube ich, dass alle Kryptowährungen außer Bitcoin eher spekulativer Natur sind und dass Bitcoin hier sich auch gerade im Narrativ durchsetzt oder das, was Bitcoiner sowieso auch schon lange sagen, das ist das dezentrale Netzwerk, das ist das eine Netzwerk, um monetäre Werte wirklich ohne jegliche Vertrauensparteien abzusichern. Ein Beispiel, was ich meine, ist, Vitalik entscheidet jetzt für das Netzwerk Ethereum, dass es möglicherweise gut sei, um der Zentralisierung entgegenzuwirken, wenn man diesen Proof-of-Stake-Mechanismus so ändert, dass man nicht mehr 32 Ether braucht, um einen Knotenpunkt zu betreiben, sondern eben weniger. Und da sieht man schon, er entscheidet sowas und das wird dann später durchgeführt. Also diese Netzwerke sind eben nicht derart dezentral, wie es Bitcoin ist. Und das sieht auch eben mittlerweile die große Investmentwelt, das sieht auch BlackRock und das setzt sich gerade durch. Das heißt, ich bin der Meinung, im Allgemeinen, wir haben in den letzten Jahren genug Risiken eingegangen, und es wäre vielleicht sinnvoll, erstmal auf ein konservatives Spargut zu setzen, was mal ganz unabhängig davon noch unglaubliches Potenzial hat. Das darf man natürlich auch nicht vergessen.
Also im Grunde sagst du eher lieber Bitcoin, als viel jetzt mit Altcoins zu machen.
Ja, insbesondere, weil die Altcoins sehr unvorhersehbar sind. Das hat sich auch in der Vergangenheit immer wieder gezeigt. Ja, es gibt hier mal hier und dort einen Top-Performer, der auch Bitcoin outperformt, keine Frage, zumindest kurzfristig. Das aber wirklich zu timen und zu erkennen, ist unglaublich schwer, da ist es auch fast nicht möglich, das wirklich vorherzusagen. Da gibt es vielleicht gewisse Chancen für, aber selbst wenn man sich sehr viel mit diesem Markt befasst, ist das eher ein Glücksspiel zu vergleichen als mit einem Vorhersehen, weil man sagt, oh, die haben so tolle Anwendungsfälle. Die meisten dieser Anwendungsfälle, die gibt es bereits, auch in der klassischen Welt schon, und die werden auch nicht gelöst dadurch, dass man sie auf einer Blockchain durchführt. Und das vergessen viele in dem Moment und deswegen macht es das aber auch so schwierig, das richtige Projekt zu erkennen, weil es eigentlich nur Hypes sind, die diese Projekte kurzfristig extrem nach oben treiben. Und das kann gelingen, aber die Chance dafür ist sehr gering. Und bei Bitcoin hat man einfach diese Vertrauensproblematik nicht und da ist auch klar, was Bitcoin ist. Es ist einfach in seiner Menge knapp und die anderen Netzwerke können mit solchen simplen, aber ziemlich einleuchtenden Dingen nicht aufwarten. Wenn man mal schaut, Ethereum zum Beispiel hat keine Obermenge. Da weiß man nie, wie viele Ethereum wird es irgendwann mal geben und könnte eine Protokolländerung durchgeführt durch die Foundation dann nicht sogar noch mehr Ethereum loslösen. Und das ist alles denkbar. Bei Bitcoin weiß ich genau, was ich bekomme. Und das macht den großen Vorteil aus. Und gerade in Zeiten, wo die Welt immer unsicherer wird, wo die politischen Systeme immer mehr aneinander geraten, möchte ich als Person wahrscheinlich lieber auf Sicherheit setzen als auf Risiko.
Wobei man auch sagen muss, und an der Stelle, ich habe auch neben Bitcoin Ethereum, also das stellt so den größten Teil dar, die meines Krypto-Portfolios. Bei Ethereum war ja zuletzt die Inflation sogar teilweise geringer als beim Bitcoin, eben durch diesen Staking-Prozess. Aber ich sehe auch, das Ethereum-Netzwerk hat sich nicht so erfreulich entwickelt und, was du angesprochen hast, diese Diskrepanz zwischen dem Bitcoin-ETF und dem Ethereum-ETF, die ist ja schon sehr, sehr groß. Also man kann sagen, der Bitcoin-ETF war schon eher ein Erfolg oder ist ein Erfolg, wenn man sich einfach rein die Zahlen anguckt, die da reinfließen. Und Ethereum-ETFs sind wirklich, hätte ich gesagt, ein Misserfolg, oder?
Ja, also die Bitcoin-ETFs sind sogar die stärksten ETF-Starts aller Zeiten gewesen und der Ethereum-ETF ist fast gar nicht gekauft worden. Und das hat mich auch ehrlicherweise nicht verwundert, nicht überrascht. Mhm. Das ist halt auch das, was ich schon mal angedeutet hatte. Die Menschen, die jetzt Bitcoin kaufen, kaufen es wirklich als Alternative zu dem jetzigen Geldsystem. Die Versprechen, die Ethereum macht, konnten in der Vergangenheit weder eingehalten werden, noch konnte sich irgendein relevanter Nutzen durch dieses Netzwerk rauskristallisieren, wo man sagt, boah, wenn das heute weg wäre, da würde uns echt was fehlen. Also die Dinge, die bei Ethereum passiert sind, von NFT-Tokens und der Tokenisierung, da hat sich eigentlich wenig in einem relevanten Maße bewährt. Und da sieht man auch, dass die Unsicherheit alleine durch diese vielen Updates auch wahrscheinlich konservative Investoren eher abschreckt. Und von daher sieht ja auch BlackRock Ethereum eher als Risk-on-Asset an. Ja, das kann hier und da mal Hypes geben, aber ich sehe eben da eine gewisse Gefahr. Möchte aber auch dazu sagen, dass ich denke, dass es möglicherweise noch eine Phase gibt, wo das sich wieder ein bisschen drehen kann. Im Moment ist es tatsächlich so, seit einigen Monaten, dass gemessen an Bitcoin Ethereum eigentlich stetig an Wert verliert. Und das ist natürlich auch was viele weiterhin vielleicht auch abschreckt. Und da muss jetzt irgendwas kommen, damit da nochmal ein größeres Interesse für das Netzwerk entsteht. Also entweder irgendein Nutzen, den eine Drittpartei auf diesem Netzwerk aufbaut oder eine relevante Neuentwicklung, die es wirklich der Foundation ermöglicht, das Netzwerk nochmal neu zu positionieren und da auch nochmal neue Narrative zu schaffen, die wirklich Nachfrage erzeugen.
Was ja spannend ist oder sicherlich auch in diesem Zyklus jetzt noch spannend wird zu sehen, wie verhält sich die Bitcoin-Dominanz? Bislang war es ja immer so, dass sich die Bitcoin-Dominanz ja sozusagen im Bärenmarkt, sage ich mal, oder wirklich vor dem Bullenmarkt aufgeladen hat, also so auch dieses Mal. Und dann, wenn Bitcoin ein neues Rekord aufgebildet hat oder schon gut gelaufen ist, dass sie dann rapide abnahmen, weil dann das ganze Geld auf die Altcoins geschmissen wurde. Aber jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, könnte das deiner Meinung nach dieses Mal auch passieren oder wird es gar nicht so stark passieren, weil eben die großen Investoren dann wirklich eher auf Bitcoin gehen und dieses Mal einfach nicht so viel Geld in diesen ganzen Altcoin-Markt fließen wird?
Ja, also das sind zwei Themen, die da relevant werden. Also das eine ist, dass die Dominanzbemessung in meinen Augen nicht ganz akkurat ist. Das liegt daran, dass hier auch Stablecoins mit aufgenommen werden. Und wenn jetzt ein Stablecoin-Emittent ganz viele Milliarden-Dollar-Zuflüsse hat und dafür diesen Stablecoin ausgibt, dann ist es schon komisch, wenn darunter die Bitcoin-Dominanz leidet. Also da ist schon die Frage der Bemessung, was vergleicht man mit Bitcoin und wo ist die Dominanz, die Bitcoin schlagen muss. Sind es andere Netzwerke wie Ethereum? Sind es alle Netzwerke inklusive der Stablecoins? Da kann man die Dominanz morgen auf 0,1% runterschrauben, indem man einfach alle Milliarden der Welt über einen Stablecoin-Emittenten einfach in einen Stablecoin verwandeln. Also da merkt man schon, das muss keine relevante Kenngröße unbedingt sein. Aber natürlich sehen wir diese Bewegung dennoch, dass im Bärenmarkt Bitcoin eher zunimmt und in den Hype-Phasen dann eher umgeschwenkt wird. Und das liegt auch daran, wenn Bitcoin natürlich in seiner Performance auf einem guten Weg in einem Bärenmarkt nach oben so ein bisschen die Puste ausgeht, dass die Leute sich nach den nächsten Top-Runnern umschauen und dann gerade viel spekuliert wird. Da kommen wir jetzt nämlich eben zum zweiten Punkt. Ich glaube, dass das 2025 zwar auch noch passieren wird, aber nicht mehr so stark, wie es in den Jahren oder in den Zyklen davor war. Davor hatten wir ein wirklich sehr unreguliertes Marktumfeld, was auch ein bisschen mehr Wilder Westen war und wo die Leute mehr ausprobieren konnten und sich auch schneller die Finger verbrennen konnten. Und das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich muss sagen, ich fand das gut. Auch wenn ich jemand bin, der das überhaupt nicht befürwortet, bin ich aber immer noch ein Freund von freien Märkten und auch ein Freund davon, dass Menschen Fehler machen dürfen, weil nur so lernen sie wirklich fürs Leben und lernen auch, was funktioniert und was nicht funktioniert. Jetzt kommen wir in ein Marktumfeld, wo die Regulierung deutlich stärker ist. Wir haben einige Verurteilungen gesehen. Unter anderem ist ja sogar CZ, der Geschäftsführer von Binance, für 4 Monate inhaftiert worden. Sam Bankman-Fried ist inhaftiert worden und auch viele Krypto-Entwickler, die anonyme Tools gebaut haben für Ethereum, wie Tornado Cash und andere Sachen, sind inhaftiert worden. So langsam wird das Marktumfeld heftiger. Die SEC greift hart um sich. Und andere Regulierungsbehörden tun das auch. Das heißt, jetzt Geld am Markt einzusammeln, wird schwerer. Und ich glaube, deswegen wird es auch weniger von diesen Hype-Projekten geben in 2025, weil die Initiatoren deutlich vorsichtiger werden und das ganze Umfeld regulierter ist. Wie gesagt, das ist nicht unbedingt positiv für die langfristige Entwicklung, weil ich glaube, man nimmt den Menschen die Fähigkeit, Fehler zu machen und zu lernen. Es ist vielleicht aus der Argumentation einiger positiv, weil jetzt weniger Menschen Geld verbrennen. Aber ich bin da, wie gesagt, eher an dem Punkt, dafür sollten wir keine Staatsprozesse haben. Das lernt eine Gesellschaft von ganz alleine. Und manchmal zahlt man nun mal Lehrgeld. Und ich glaube, jeder, der sich mit Börse und mit Anlage, Geldanlage befasst, kriegt das mit in den ersten Tagen schon gelehrt, dass das einfach ein Bestandteil dieses ganzen Prozesses ist und auch eigentlich immer sein wird. Mhm.
Roman, jetzt zum Abschluss des Videos. Gab es jetzt einen Punkt, über den wir noch nicht so gesprochen haben oder gar nicht angesprochen haben? Oder gibt es irgendwas, was dich jetzt gerade aktuell noch sehr beschäftigt?
Also ich könnte vielleicht nochmal ergänzend so ein Fass aufmachen mit diesem Gold-Bitcoin-Thema. Ja? Es ist einfach so, ich sehe gerade, dass es immer mehr Bestrebungen gibt, auch aus der Goldlobby, Gold einen Nutzen zu geben, der Bitcoin sehr ähnlich kommt. Zum Beispiel Gold zu tokenisieren, sodass ich, wenn mein Gold gerade physisch bei einer Bank in der Schweiz liegt, einfach über einen ganz einfachen Token-Prozess, das heißt, ich sage, hey, jetzt sofort das Gold nach Denver bringen, dass dann das Gold in der Schweiz verkauft wird und in Denver sofort wieder eingekauft wird, sodass es physisch woanders liegt. Damit möchte man staatlichen Regulierungen entkommen und auch diesem Rechtssystem so ein bisschen entgegenwirken oder sich dagegen stellen natürlich, damit man einen gewissen finanziellen Schutz hat. Zum anderen ist dann die Bestrebung dort auch, dass man über diese Dienstleister dieses Gold am Ende ausgeben kann über seine Fiat-Währung. Dass man eben sagt, hey, wenn ich jetzt mit meiner Karte bezahle, möchte ich, dass dieser Gegenwert von meinem tokenisierten Gold abgezogen wird und nicht von meinem Fiat-Konto, sodass Gold wieder zum Zahlungsmittel wird. Ja? Und wenn man sich mal diesen ganzen Nutzen überlegt, dann wird ganz schnell klar, naja, aber der diesen ganzen Prozess abwickelt im Hintergrund, der ist wieder meine Vertrauenspartei. Der kann auch staatlich reguliert werden. Dem kann auch verboten werden, mein Gold von A nach B zu verschieben. Und da kann natürlich auch im Fiat-System beim Kartenbetreiber eingegriffen werden und gesagt werden, hey, du darfst dein Gold trotzdem nicht als Zahlungsmittel verwenden. Und dann merkt man, ja, so richtig zu Ende gedacht ist das nicht. Das sind jetzt Lösungen, die sind klar, wo die herkommen. Man braucht diesen Nutzen jetzt mit zunehmender Problematik, die entsteht. Aber genau darauf ist Bitcoin ja schon längst die Antwort, mit dem großen Vorteil, das kann Bitcoin alles ohne eine Vertrauenspartei dazwischen. Und deswegen denke ich, Bitcoin ist hier Gold überlegen. Und auch wenn jetzt erstmal wahrscheinlich eine stärkere Goldphase auf uns zukommt, insbesondere weil die BRICS-Staaten gerade derart aggressiv Gold akkumulieren, langfristig sehe ich hier Bitcoin als Gewinner, weil er einfach von den Eigenschaften Gold überlegen ist. Das vielleicht einfach nochmal als Einordnung ergänzend zu dem Goldthema von vorhin.
Super, Roman. Ganz herzlichen Dank dir auch wieder für das Interview. Wir verlinken unten in der Videobeschreibung den Kanal. Ich schaue regelmäßig vorbei, also tut es bitte auch. Und eine ganz kleine Anmerkung noch in eigener Sache. Es gibt ja auch seit wenigen Wochen den kostenlosen Börse Online Outperformance Newsletter. Auch dazu können Sie sich unten in der Videobeschreibung, so heißt es, anmelden. Wir haben da unter anderem auch spannende Kryptoauswertungen. Wir haben exklusive Inhalte aus dem Heft, also einfach gerne mal vorbeischauen. So, und nach dieser schamlosen Eigenwerbung, ganz herzlichen Dank dir, Roman, wieder für das sehr spannende Interview.
Gerne, es hat wieder Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Gerne, bis zum nächsten Mal. Wie immer bleibt mir damit am Ende nur zu sagen, und heute passt es auch zu dem Bitcoin-Thema, bleibt investiert.